Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Unser Gast ist ein Mann, der mit Halstuch, Brille und Schnauzbart schon oft bei Ihnen im Wohnzimmer zu Gast war, etwa wenn Sie die Tagesschau oder die Tagesthemen geschaut haben. Über 2 Jahrzehnte hat er als Korrespondent und ARD-Studioleiter die Politik in Brüssel kritisch begleitet. Brüssel ohne ihn, haben Politiker zu seinem Abschied 2016 gesagt, ist wie Bundesliga ohne Schalke. Zum Glück hat er aber sein Interesse an und seine Liebe zur EU nicht verloren. Herzlich willkommen, Rolf Dieter Krause, hallo.
Ich grüße Sie. Sie haben die Glatze vergessen.
Ich bin höflich. Es sollte ein netter Gesprächseinstieg sein. Wir mussten die Sendung aufzeichnen, Herr Krause, weil Sie zwar eigentlich in Rente sind, aber gleichzeitig noch extrem umtriebig. Unter anderem leider während unserer Sendezeit. Da sind Sie auf einer Veranstaltung der Bundesbank in Frankfurt. Was genau machen Sie da?
Ich habe das Vergnügen, die Vorstandsmitglieder der Bundesbank beim Tag der offenen Tür zu interviewen und dadurch den Besuchern der Bundesbank ein bisschen nahe zu bringen, was die Bundesbank immer noch macht und wie viel sie macht, obwohl es inzwischen eine europäische Zentralbank gibt.
Wird da die Stabilität des Euro und die Folgen des Brexit auch eine Rolle spielen?
Wie könnte ich Jens Weidmann interviewen, ohne nach solchen Sachen zu fragen?
Werden Sie denn in Frankfurt sein, wenn die ersten Wahlergebnisse am Abend bekannt gegeben werden oder zu Hause in Berlin?
Dann werde ich in Stuttgart sein, hoffe ich jedenfalls, bei Freunden.
Und das mit denen zusammenschauen?
Ja. Das wird ja relativ spät sein, 21 Uhr und dann werden wir mal gucken, was passiert ist.
Und relativ spannend auf jeden Fall auch.
Ja.
Mein subjektives Gefühl ist, dass sich zumindest in Deutschland deutlich mehr Leute inzwischen für Europa interessieren. Ihr Tipp, wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein?
Ach Gott, ich bin ein schlechter Prophet, aber mein Empfinden ist das Gleiche. Ich habe das Gefühl, dass gerade das Aufkommen der Rechtspopulisten in vielen europäischen Ländern und der Umstand, dass sie ja wirklich nirgendwo eine konstruktive Lösung haben, sondern eigentlich nur zerstörerisch eine Wirkung entfallen können, dass viele, die bisher immer so teilnahmslos waren und sagen, ja gut, bin ja dafür, aber bitte keine Einzelheiten und ich möchte gern meinen Sonntag genießen, dass die sich diesmal vielleicht doch überlegen, heute zur Wahl zu gehen und eben dann erst den Radelausflug zu machen. Und das ist auch richtig so, denn wir werden das sehen, was heute Abend rauskommt, aber die Gefahr, dass wir ein handlungsunfähiges europäisches Parlament bekommen, die ist nicht gering und das würden wir alle spüren. Und ein handlungsunfähiges Parlament könnten wir kriegen, wenn die Wahlbeteiligung so lahm ist wie immer und wenn gleichzeitig aber die Extremisten wie immer ihre Wählerschaft deutlich stärker mobilisieren, als es den sogenannten Mainstream-Parteien gelingt. Ich meine, es gibt eine Verantwortung der Bürger für unser Gemeinwesen. Und ich hoffe, dass genug Bürger begreifen, dass es ein Fehler wäre, nicht wählen zu gehen. Sie müssen nicht von allem in Europa begeistert sein, bin ich auch nicht. Das ist, finde ich, das Normale, dass Politik nie ganz unsere Erwartungen erfüllt. Aber wenn dann Leute sagen, ja, meine Stimme zählt ja nicht, dann sage ich immer, was stellst du dir vor? Du hast eine Stimme, ich habe eine Stimme, jeder hat eine Stimme.
Sie haben Briefwahl gemacht, weil Sie ja in Frankfurt sind und nicht zu Hause in Berlin. Mhm. Ich auch. Wir haben beide die Kritik des Bundeswahlleiters damit auf uns gezogen, berechtigt oder unberechtigt.
Ich halte die für Quatsch. Also erstens, wieso soll ich mich eigentlich noch dem Endspurt des Wahlkampfes aussetzen? Ich habe mich bei der Europawahl nun wirklich lange genug mit der Politik befasst. Es war auch keine leichte Entscheidung zu wählen. Man wählt ja immer das kleinste Übel und das kleinste Übel war bei mir diesmal ziemlich groß. Aber ich will doch nicht wegen der Tönerei am Schluss einer Wahlkampagne eine Partei wählen, sondern ich gucke doch, was haben die über die Jahre gemacht? Wie stark haben die dem Lobbydruck nachgegeben? Waren sie eher auf der Seite der Verbraucher oder eher auf der Seite der Industrie? Sind sie für die europäische Werte eingetreten oder haben sie Leute wie Viktor Orban im Europaparlament auch noch verteidigt. Es gibt ja genug Fragen, wo sich die politischen Parteien, und zwar gerade die Mainstream-Parteien, wirklich unterscheiden. Also man hat da eine Wahl und ich habe meine getroffen und ich hoffe, dass andere das auch tun. Da bin ich der festen Überzeugung, guck mal, jedes Volk kriegt in der Demokratie die Regierung, die es verdient. Ist nicht immer schön für die, die unterlegen sind. Aber ich hoffe in der Tat, dass diesmal mehr Menschen begreifen, dass Bürgersein nicht nur Rechte bedeutet, sondern ein bisschen lebt die Demokratie auch von der Mitwirkung von uns allen. Und das Mindestmaß an Mitwirkung ist wählen zu gehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zum ersten Mal, Herr Krause, war die Rede, dass es bei der Europawahl nicht darum geht, den nationalen Parteien einen Denkzettel zu verpassen, sondern wirklich um eine Schicksalswahl dieses Mal. Teilen Sie die Einschätzung?
Ich mag solche dicken Worte nicht gerne. Das hängt das mir auch zu hoch. Aber es geht bei dieser Wahl um was. Schauen Sie, in Europa läuft nicht alles gut. Aber eins läuft ziemlich gut, nämlich der europäische Binnenmarkt, der für unsere Unternehmen und ihre Beschäftigten die Chance bietet, aus ihrem Können mehr zu machen. Mehr ist es nicht, aber das ist ganz viel. Das ist wie für einen Fußballspieler die Champions League wichtig ist, weil die andere Vermarktungsmöglichkeiten bietet als eine nationale Liga oder gar eine Kreis- oder Bezirksliga. Und für diesen Binnenmarkt, der ist noch nicht perfekt. Da brauchen wir ein Gesetzgebungsorgan. Und in diesem Feld ist das Europaparlament genauso ein Parlament wie der Bundestag. Und wenn diejenigen, die Europa immer nur blockieren und zerstören wollen, und davon gibt es ja schon welche im Parlament, wir haben das ja gesehen, die Le Pens und die UKIPs und die FPÖs, die haben sich ja an den Debatten um Europas Probleme nie konstruktiv beteiligt. Da gab es nicht eine einzige Idee, die auch nur den Hauch einer realistischen Verwirklichungsmöglichkeit hat.
Die wollen ja auch, dass sich das EU-Parlament auflöst.
Ja, Marine Le Pen hat mir mal in einem Interview gesagt, ich will Europa zerstören. Was denn sonst? Es kommt doch nicht von ungefähr, dass es uns so gut geht. Ich meine, man muss mal Europa vergleichen mit anderen Regionen der Welt. So, dann ist bei uns immer noch nicht alles gut. Aber wir leben in Europa reicher, wir leben gesünder, wir werden älter, wir sind freier als in fast allen anderen Regionen der Welt. Wollen Sie das Amerika von Donald Trump mit Europa tauschen? Wollen Sie irgendein afrikanisches Land mit Europa tauschen?
Oder auch nicht China mit Europa
oder China
tauschen.
Oder Russland oder die Türkei? Ich meine, es hat doch einen Grund, warum so viele Leute zu uns wollen. Viel mehr, als wir hier verkraften können. Und das kommt doch nicht von ungefähr. In der Geschichte war unser Teil des europäischen Kontinents immer ein Schlachtfeld. Und Europa hat, wenn es nur das wäre, wäre es schon toll, hat das Schlachtfeld durch den Verhandlungstisch ersetzt. Und wir tragen da immer noch unsere Konflikte aus. Hart, aber niemals blutig. Und am Ende gibt es nicht totale Siege, aber auch keine totalen Niederlagen. Das ist das Wesen des Kompromisses. Alle können am Ende damit leben. Ja, wunderbar. Wollen wir uns wirklich was anderes wünschen?
Bei der letzten Wahl 2014 waren Sie noch in Brüssel, um zu berichten. Dieses Mal erstmals nicht. Wie sehr juckt Sie in den Fingern, sich in den Flieger zu setzen und hinzufliegen?
Ich vermisse das Fernsehen gar nicht.
Nein?
Es gibt ein Leben ohne Fernsehen. Und ich finde immer, ein anständiger Journalist soll sich ernst nehmen, aber nicht wichtig. Man muss auch akzeptieren, dass sich die Welt auch ohne einen weiterdreht. Ich glaube, ich habe gute Nachfolger. Und irgendwann, alles im Leben ist endlich, also sogar das Leben selbst. Also irgendwann geht die Zeit über einen weg. Wofür ich sehr dankbar bin, das, was ich als Privileg betrachte, ich kann mich ja immer noch mit diesem Thema Europa befassen. Ich halte das für ein Privileg, dieses unglaublich spannende Projekt, dass Völker, die dauernd Krieg miteinander geführt haben in der Geschichte, dass die freiwillig sagen, wir tun uns lieber zusammen, als dass wir uns weiter die Köpfe einhauen. Und das ist, finde ich, eine unglaublich spannende Sache. Und damit befasse ich mich weiter gerne. Ich bin auch noch oft in Brüssel.
Jetzt aber nicht mehr unter Zeitdruck, wie damals
Fernsehberichterstattung. Und ich muss nicht mehr ein Studio leiten. Das war ja so ein kleiner mittelständischer Betrieb mit all dem, was dazugehört und so weiter.
Jetzt plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn man dort Berichterstatter ist am Wahltag. Ja. Und Sie hatten ja auch ein gutes Kontaktnetz, hatten viele Informanten. Erfährt man dann tatsächlich erst bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse um dieselbe Uhrzeit wie alle anderen auch, wie es steht? Oder haben Sie da Informanten, sodass Sie einen Tick eher schon Bescheid wissen?
Ja, ehrlich ist das eine ganz bizarre Geschichte. Ich habe einige Europawahlen in Brüssel mitgemacht und habe mich nie so nutzlos gefühlt wie am Wahltag. Weil zum Beispiel in Deutschland, also auch unsere famosen Sender ARD und ZDF, behandelten die Europawahl als ein nationales Ereignis. Das heißt, die moderierten das zu Hause irgendwo in Berlin, Köln oder weiß der Himmel wo. Die hatten natürlich sehr viel eher die Wahlergebnisse in Deutschland. In anderen Ländern klappt das nicht ganz so leicht. Also ich habe das Wahlergebnis für das Europaparlament insgesamt auch erst dann gehabt, wenn es da war, weil das eben aus allen Ländern zusammenkam. Also ich wusste manche wahrscheinlichen Wahlergebnisse etwas eher, wobei ich immer warne, nicht? Wir haben das mal bei einer Bundestagswahl erlebt, da ist abends Edmund Stoiber mit dem Gedanken ins Bett gegangen, dass er Bundeskanzler werde und am nächsten Morgen hat er gemerkt, als das amtliche Endergebnis vorlag, es wird wohl nichts. Und eine Wahl ist dann entschieden, wenn die letzte Stimme gezählt ist, und ich bin da immer ein bisschen zurückgehalten mit allzu frühen Erkenntnissen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Krause, jetzt ist in der letzten Woche in gleich zwei Ländern der EU noch mal ganz viel passiert, in Österreich und dem noch EU-Land Großbritannien. Lassen Sie uns mal mit Großbritannien bei der Rückschau beginnen. Theresa May ist am Mittwoch mit Pauken und Trompeten gescheitert, als sie versucht hat, im Parlament für ihren jüngsten Brexit-Deal zu werben und musste dann am Freitag ihren Rücktritt verkünden. Sie wird noch bis zum 7. Juni Chefin ihrer konservativen Partei bleiben, Premierministerin noch so lange, bis ein Nachfolger gefunden ist. Wie überfällig ist dieser Rücktritt Ihrer Meinung nach?
Naja, der war höchst überfällig. Also das hätte auch schon vor Wochen passieren können. Theresa May hat, aber da ist sie nicht alleine, viele in Großbritannien haben also wirklich die Realität nicht mehr gesehen. Das ist schon faszinierend. Also was da alles schon während der Brexit-Kampagne behauptet wurde und was dann für Erwartungen da war. Also ich habe die Debatten im britischen Unterhaus über diesen Brexit-Deal immer verfolgt und ich fand das abenteuerlich. Die größten Freunde des Brexit machen da kaum ein Geheimnis daraus, dass sie uns auf dem Kontinent unfaire Konkurrenz machen wollen. Das ist, versteckt sich hinter diesem Slogan Take Back Control. Also wir müssen unsere Angelegenheiten wieder selbst bestimmen. Die wollen mit uns Handel treiben, aber sie wollen die Regeln für sich selbst bestimmen. Das ist so, als ob sie mit uns Fußball spielen wollen, aber sagen, wir dürfen auch die Hände benutzen und die Abseitsregel gilt für uns auch nicht. So, dass Europa sich auf sowas nicht einlassen kann, ist doch selbstverständlich. Und die haben ja gedacht, dass Europa geradezu auf den Knien ankommen wird, um mit den Briten dann eine Vereinbarung zu schließen. Ja, da haben sie aber ein bisschen verkannt, wer da welche Möglichkeiten hat. Also jedes Land in Europa braucht Europa mehr, als Europa dieses Land braucht. Das gilt sogar für Deutschland, aber es gilt mit Sicherheit für Großbritannien.
Die Frage ist ja nur, was kommt danach? Nach Theresa May sieht ja erstmal so aus, als hätte der Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson die besten Karten, Nachfolger zu werden. Sie kennen ihn ja persönlich.
Ja, der war Kollege in Brüssel und hat schon damals Geschichten geschrieben, deren Wahrheitsgehalt deutlich unter 50% lag. War nett zu lesen, waren oft sehr lustig und funny, haben leider nur nicht gestimmt. Und
haben Sie da mal ihn drauf angesprochen?
Das hatte überhaupt keinen Sinn. Das war ihm auch egal. Das war ihm erkennbar egal. Das ist ein Typ, mit dem können Sie wunderbar in einem Pub ein Bier trinken. Und das ist ein lustiger Abend, weil er diesen typischen britischen Humor hat und er nimmt nichts ernst, eben auch nicht Fakten. Und damit kann man tolle Witze machen. Das ist lustig. Nur ein Land lenken oder über das Schicksal anderer Menschen verfügen, das kann man so nicht. Und das war für mich immer ein Maßstab. Da bin ich sehr hart der Meinung. Politik muss Menschen dienen. Und wenn sie das nicht tut, dann hat ein solcher Politiker meine ganze Verachtung. Und die hat Johnson und auch die anderen Brexiteers. Die richten ein Desaster an in Großbritannien. So. Und ich meine, eigentlich wäre es gut, wenn einer von denen jetzt Nachfolger würde, dann hat er nämlich auch die Verantwortung an der Backe.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn jemand wie Johnson das wird, zu einem No-Deal-Brexit kommt, steigt ja drastisch.
Das kann sein. Wissen Sie, was mich dabei bewegt, ist was ganz anderes. Wir wissen, dass die Russen in dieser Brexit-Kampagne massiv mitgewirkt haben. Wir wissen, dass die Russen bei der Wahl von Donald Trump mitgewirkt haben. Putins Partei Einiges Russland hat ein Partnerschaftsabkommen mit der Lega in Italien, mit der FPÖ in Österreich. Russland finanziert in Frankreich das Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen. Unsere AfD, da pilgern einige gerne nach Moskau und aus Ungarn auch welche. Und es gibt Leute hier bei uns, die sagen, ja, die Sanktionen gegen Russland müssen fallen und. Das ist etwas, was erstaunlicherweise bei uns überhaupt nicht thematisiert wird oder fast nicht. Russland tut alles, um uns zu destabilisieren. Auch in Großbritannien. Eigentlich sind diese ganzen Rechtspopulisten in Westeuropa fünfte Kolonnen Moskaus. Und das ist für mich gespenstisch. Und dem müssen wir widerschmieden. Und ich sage einfach inzwischen, vielleicht mussten die Briten einfach mal erleben, was es ist, ohne die EU dazustehen, dann werden viele, gerade die Ärmeren, die für den Brexit gestimmt haben, die werden diejenigen sein, die am meisten darunter leiden werden, weil die ihre Jobs verlieren. Menschen lernen manchmal nur durch Leiden.
Aber die Frage ist, werden sie lernen oder werden sie sagen, die EU ist schuld?
Die werden sagen, dass Europa schuld ist. Und dann werden wir sagen müssen, ihr wolltet austreten. Wir wollten nicht, dass ihr austretet. Ihr wart immer schwierige Partner für uns, aber Partner, und wir wollten euch behalten. Meine, vergessen wir nicht, die EU ist auf Herrn Cameron sehr eingegangen in wichtigen Fragen. Es war nie genug, weil diesen Brexiteers ist es nicht genug. Auch was Frau May erreicht hat in den Verhandlungen, ist denen ja auch nicht genug. Und die hätte noch irgendwie Purzelbäume schlagen können und Handstände machen. Das hätte denen nicht gereicht. So, und dann sage ich eben, wenn es so ist, des Menschenwille ist sein Himmelreich, dann müsst ihr das halt erleben und dann müsst ihr sehen, wie es ist, ohne Europa dazustehen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Krause, lassen Sie uns zum zweiten EU-Aufreger dieser Woche kommen, die Regierungskrise in Österreich. Erst musste Österreichs Vizekanzler Strache zurücktreten, nachdem ein Skandalvideo veröffentlicht wurde, in dem auf erschreckende Weise deutlich wurde, dass er vor Bestechung nicht zurückschreckt und dass ihm auch rechtsstaatliche Prinzipien wenig gelten. Die Minister der rechten FPÖ sind dann nach alle zurückgetreten. Am Montag kann es jetzt noch Kanzler Kurz selbst erwischen. Denken Sie, dass es irgendwelche Konsequenzen für die Europawahl hat, was das Abschneiden rechter Parteien betrifft?
Das weiß ich nicht. Wissen Sie, ich glaube, dass die Wähler solch rechtsextremer und populistischer Parteien ohnehin anders wählen als andere. Ich glaube nicht, dass da so viel Abwägung eine Rolle spielt, sondern das ist Wut. Und ob die sich davon abbringen lassen, das wird man sehen.
Aber vielleicht hilft es ja, dass im Europaparlament künftig konservative Politiker, was die Zusammenarbeit mit den Rechten betrifft, ein bisschen vorsichtiger sind.
Das könnte sein. Ich meine, gut, nach der Wahl wird sich, also wir werden ab Montag da eine Menge Verhandlungen erleben, weil es wird ja keine Partei im Europaparlament eine absolute Mehrheit haben und so weiter. Aber wissen Sie, dieses Strache-Video zeigt nur sehr viel extremer etwas, was man ja gerade als Fernsehjournalist gewöhnt ist. Wissen Sie, solange die Kameras laufen und das Rotlicht an ist, hat sich jeder unter Kontrolle. Da redet, mit Verlaub, ich auch. Ich rede in meinem Privatleben auch sehr viel schnodderiger, als ich auf dem Sender geredet habe. Und mich hat dieses Strache-Video, ich bin mal mit Lateinunterricht gequält worden in meiner Jugend und habe mal von Cicero lesen müssen, De origine et situ Germanorum, vom Ursprung und den Sitten der Germanen. Und da beschreibt Cicero, wie die Germanen Politik machen. Das dauerte nämlich immer 2 Tage. Am ersten Tag haben sie gesoffen. Und einer musste nüchtern bleiben. Der hat dann Protokoll geführt und die anderen unterm Alkoholeinfluss redeten die ehrlich. Und am zweiten Tag, dann, wenn die anderen den Kater hatten, dann las der Protokollführer vor, was die am Tag vorher mit ihrem besoffenen Kopf da geredet hatten. Und dann wurde in Kenntnis der Wahrheit, wurden dann die Entscheidungen nüchternen Hauptes gefällt. Der Strache hat unbeobachtet einfach so geredet, wie er tickt.
Aber doch gut, dass die Öffentlichkeit mal mitgekriegt hat.
Gott sei Dank. Ich meine, dass da jetzt versucht wird, vor allem rauszufinden, wer hat das wie gemacht und warum und so weiter. Die Skandalgeschichte ist nicht das. Wir haben ein Original Strache erlebt. Und das ist das große Verdienst dieses Videos. Und was, ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn wir mal bei der AfD, wenn wir in irgendeinem Hinterzimmer zusammenklucken, was wir da alles hören würden. Es ist ein anderes Niveau von Ehrlichkeit, was wir da erlebt haben. Und es ist diese ganze Schamlosigkeit, die wir bei den Rechten haben.
Geplant ist ja jetzt eine neue Fraktion der Rechtsnationalen und Populisten im Europäischen Parlament. Und AfD-Spitzenkandidat Meuthen hat ja bereits verlauten lassen, dass sie auch die Brexit-Partei von Farage mit offenen Armen da aufnehmen würden. Könnte diese Fraktion von Leuten, die ja eigentlich die EU gar nicht wollen, zu einer ernsthaften Gefahr für die Europäische Union?
Ja, wenn sie groß genug wird, ja. Natürlich, die kann viel verhindern. Ich meine, ich bin bei dieser Fraktion, wenn die sich bildet, wirklich gespannt. Ich meine, die Brexit-Leute werden ja dann relativ schnell wieder rausgehen, weil dann der Brexit vollzogen wird. Wenn die das Sagen haben, wird das passieren. So, dann gibt's auch kein zweites Referendum in Großbritannien. Aber wie die AfD mit der Lega eine Fraktion bilden will, das möchte ich dann mal erleben, wenn es um Finanzpolitik geht. Wenn hier unsere AfD-Leute, von denen, die AfD ist mal gegründet worden in der Euro-Krise, gegen die Hilfe für andere. So, und in Italien jetzt die Schuldenkönige par excellence, wie die dann mit der AfD zusammengehen. Das möchte ich wirklich gern mal sehen. Und dann möchte ich Herrn Meuthen oder Frau Weidel oder wen auch immer richtig mal große Solidarität mit italienischen Schuldenmachern bekunden sehen. Das wird ein spannendes Unternehmen werden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Krause, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es in ganz Europa ein Erstarken rechter Parteien gibt. Würden Sie sagen, dass auch daran Brüssel eine Teilschuld hat? Oder denken Sie, das ist völlig unabhängig von der Politik der EU?
Jein. Wissen Sie, manche in Europa verstehen nicht, dass Brüssel oder die EU ein Schutz ist für unsere Interessen in der globalisierten Welt. Natürlich setzt uns der Binnenmarkt auch dem Wettbewerb aus. Das ist gar keine Frage. Aber das ist so. Wissen Sie, wenn Sie eine Weltmeisterschaft spielen wollen, dann müssen Sie vorher für die Europameisterschaft trainieren und sich dort auch beweisen. Das heißt, es gibt einen Wettbewerbsdruck in der EU, der noch sehr gemildert ist, den wir alle bestehen müssen, damit wir in der Welt bestehen können, wenn es um China und die USA und andere aufkommende Staaten geht. Und das erklärt Brüssel nicht gut genug. Insofern ja, bei der Migrationspolitik, die ja der Kristallisationspunkt für die Rechtspopulisten ist, da ist das nicht so sehr Brüssel gewesen. Ich meine, das sind eher die Mitgliedstaaten. Gucken Sie, die Kritik, dass unsere Außengrenze nicht wirklich geschützt ist, die stimmt ja. Wir haben Schengen gemacht, die Binnengrenzen abgeschafft und die Außengrenzen, da haben die Staaten alle darauf bestanden, Italien, Griechenland vorneweg, der Schutz der Außengrenze in unserem Bereich, das ist unsere nationale Souveränität. Da wollen wir keine anderen Europäer sehen. Und sie sind überfordert. Ich glaube aber, dass wir auch versäumt haben in den Ländern, genügend Klarheit zu schaffen. Also mir fällt immer auf, zum Beispiel auch bei der deutschen Debatte, der Rechtsstaat gilt für alle immer nur Teil. Bei den einen sagen die, der Rechtsstaat muss gelten, wenn einer Asyl beantragt. Der muss ein ordentliches Verfahren kriegen, finde ich auch. Aber wenn der dann keinen Aufenthaltsstatus hat und abgeschoben werden soll, dann gilt der Rechtsstaat plötzlich nicht mehr. Und ich finde zum Beispiel, dass der Rechtsstaat immer gelten muss. Ich finde, ein Asylbewerber hat Anspruch auf ein sauberes Verfahren. Aber wenn, wie bei vielen Marokkanern, Tunesiern, Algerien sich rausstellt, also ihr habt nun wirklich keinen Aufenthaltsgrund, ja, dann müssen sie auch zurück. Und dann bin ich auch der Meinung, dann dürfen sie hier nicht frei rumrennen im Land, als hätten sie einen Aufenthaltsstatus. Da muss die Politik eine straighte, aber rechtsstaatliche Antwort drauf finden. Und da gibt es Versäumnisse, übrigens auch in den Medien, wie ich finde, weil wir alle Angst haben, da schnell in irgendeine Ecke geschoben zu werden. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Menschen manchmal auch den Journalisten nicht mehr so richtig vertrauen, aber auch der Politik nicht mehr. Und dann sagen so, und jetzt, damit ihr mal merkt, wie sauer ich bin, da wähle ich so Leute, die ihr nicht leiden könnt. Das ist dumm, weil in den 5 Jahren bis zum nächsten Mal machen die halt was mit den Stimmen, die sie gekriegt
haben. Sie haben ja eben die rechtsstaatlichen Prinzipien, die in der EU gelten, beschworen. Jetzt gibt es ja Mitgliedstaaten wie Ungarn und Polen, wo die zum Teil nicht so ganz doll ausgeprägt sind. Ja? Wo unabhängige Justiz bekämpft wird, die Pressefreiheit bekämpft wird. Auf einer Notenskala von 1 bis 6, wie gut bzw. schlecht steht die EU denn Ihrer Meinung nach aktuell da?
Ja, die ist schon bedroht. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Und wenn Sie gerade Polen und Ungarn erwähnen, das sind Länder, die beide heute nicht mehr Mitglied der EU werden können. Die erfüllen die Kriterien nicht mehr. Und gerade da sehen Sie, dass so rechtskonservative Regierungen, übrigens aber auch eine Linke, dass in Rumänien sind es Sozialisten, die gerade alle Reformen zurückdrehen, die mal Voraussetzung dafür waren, dass sie Mitglied werden durften. Aber da sehen Sie, was das Ding ist. Der Orban hat nach seiner Wahl Sachen gemacht, die er im Wahlkampf nie angekündigt hatte, und angekündigte Sachen hat er nicht gemacht. Und genauso in Polen. Was machen die? Die versuchen, die Justiz lahmzulegen oder in den Griff zu kriegen und die Presse, eine freie Presse, freie Medien auszuschalten. Warum? Weil Zwischenwahlen, freie Medien und die Justiz die einzigen sind, die auch eine demokratisch gewählte Regierung kontrollieren können. Der Wähler kann das erst wieder in 5 Jahren oder in 4 Jahren, je nachdem. Da offenbart sich ein Konstruktionsfehler der EU. Die Gründungsväter und Mütter der EU waren ganz naiv der Ansicht, wenn einmal Länder angekommen sind in dem Paradies von Rechtsstaatlichkeit, von Pluralismus, von Marktwirtschaft, von Freiheit, dann werden die davon nie wieder lassen. Komisch, dass sie das gedacht haben. Die Deutschen haben mal Hitler ganz demokratisch gewählt. Die historische Erfahrung gibt es.
Aber was kann die EU denn tun gegen solche Mitgliedstaaten?
Sehr wenig. Das ist das Dilemma. Also ein Land muss harte Kriterien erfüllen, um beizutreten. Ein Land kann austreten. Aber schon wenn wir einem Land die Stimmrechte entziehen wollen, braucht es die einstimmige Entscheidung aller anderen Mitglieder. Das ist der sogenannte Artikel 7. So, gegen Ungarn und Polen sind solche Verfahren jetzt eingeleitet worden. Aber die beiden Regierungen haben sich schon gegenseitig versprochen, wir werden die Einstimmigkeit verhindern. Und damit sind sie geschützt.
Also
und,
im Klartext, die Einstimmigkeit muss weg. Das wäre die erste Voraussetzung.
Ja, aber jetzt können sie nur einstimmig beschließen. So, das geht nicht. Also meine Conclusio daraus ist, wenn du die nicht rausschmeißen kannst, dann häng sie ab. Dann sag halt, okay, dann machen wir die anderen Entwicklungen in dem berühmten Kern Europa. Das muss mit Deutschen und Franzosen gehen. Und da würden einige sich noch anschließen, die Benelux-Länder und so weiter. Also eine Menge Länder, die zum Beispiel dieses dumme Gerede von der nationalen Souveränität nicht mehr im Mund führen. Weil theoretisch sind wir alle souverän. Aber was heißt das denn, wenn es um China geht oder um die USA?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren zweimal als Korrespondent in Brüssel, einmal in den 90er Jahren von 90 bis 95, dann nochmal als Studioleiter des ARD-Studios Brüssel 15 Jahre von 2001 bis 2016. Wenn man ins Ausland geht, hat man immer eine bestimmte Vorstellung davon vorher, was einem erwartet und wie das Konstrukt EU, über das man berichten soll, funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Was hat Sie denn, als Sie dann tatsächlich vor Ort waren und innere Einblicke bekommen haben, am meisten überrascht?
Am meisten überrascht? Mhm. Das war was ganz Erschreckendes. Das war, als ich 1990 das erste Mal dahin ging und dann plötzlich so regelmäßigen Kontakt mit anderen Europäern hatte, merkte ich plötzlich, alles, was auf diesem Kontinent mal zu Krieg geführt hat, ist noch da. Diese Animositäten, was meinen Sie, was Franzosen und Deutsche sich gegenseitig auf den Wecker gehen können? Unglaublich, wenn Sie an Unternehmen denken, also bei Airbus zum Beispiel oder sowas, was das da oft knirscht, wenn Deutsche und Franzosen zusammenarbeiten. Und es gibt viel an, die Länder sind unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Interessen, sie haben unterschiedliche Gewohnheiten. Diese berühmten Sätze haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. Die gibt's überall, aber mit ganz verschiedenen Inhalten. Und dann kam noch dazu, dass man ja auch sehen muss, dass die sogenannte geostrategische Lage in Europa ja völlig unverändert ist. Da liegt dieses Deutschland in der Mitte. Wir haben 9 Nachbarländer. So viel hat kaum, Nachbarn hat kaum ein anderes Land auf der Erde. Diese geostrategische Lage hat in der Geschichte immer bedeutet, als dieses Zentrum schwach war, also das, was heute Deutschland war und wo das Deutsche Reich noch nicht gegründet war, haben uns fast alle Nachbarn überfallen, denen wir das heute gar nicht mehr zutrauen würden. Dänen oder Schweden oder Österreicher, zum Beispiel auch Franzosen. Und kaum war das Deutsche Reich gegründet und entsprechend war dieses Zentrum stark geworden, haben wir fast alle Nachbarn überfallen. Das ist alles noch da. Und der Unterschied zu früher ist, dass wir die Konflikte, die die Länder nach wie vor haben, am Verhandlungstisch austragen. Es gibt schlimme Nachtsitzungen und manchmal ätzend. Und dann wird es vertagt und dann diese schrägen Sachen, wo dann die Uhren angehalten werden und so weiter. Aber wissen Sie, ich bin von Brüssel aus mal nach Westflandern gefahren, auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges. Da sieht man das sehr eindrucksvoll, die Soldatenfriedhöfe. Wenn Sie sehen, wie in Langemark auf einem relativ kleinen Areal zigtausend deutsche Soldaten beerdigt worden sind, wo Sie einfach denken, huch, das ist ja eine ganze Kleinstadt, die hier auf dieses kurze Geviert hier passen würde. Und dann sagen Sie sich einfach, komm, noch eine Nachtsitzung, alles besser als das.
Jetzt haben Sie ja 3 deutsche Kanzler erlebt in Ihrer Zeit. Helmut Kohl, Gerhard Schröder und schließlich Angela Merkel. Welcher dieser Kanzler, würden Sie sagen, war der größte Segen für Europa?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, Helmut Kohl war sicherlich sehr beseelt von Europa und war dann auch immer sehr schnell bereit, wenn es schwierig wurde, so mit Bimbis, also das Portemonnaie zu öffnen und dann die Konflikte sozusagen zuzukleistern. Und ich habe auch mal erlebt, wie er den damaligen spanischen Ministerpräsidenten Felipe González bei einem Gipfel 2-mal zurückholte in den Saal und jedes Mal kostete es eine Menge Geld und so. Schröder war anders, der kam als Euroskeptiker ins Amt und hat ja auch wüste Reden über Europa geführt. Da habe ich schon gedacht, so, das wird spannend werden, wenn der da hingeht. Und der hat ganz schnell gelernt, wie wichtig das ist und war dann nachher Europa viel mehr zugetan, als wir das wahrgenommen haben. Und der hat zum Beispiel auch dann mit der Kohl-Methode ermöglicht, dass Polen zum vorgesehenen Zeitpunkt in die EU aufgenommen werden konnte. Das hing an ihm. Angela Merkel ist wieder ein anderer Typ. Ich habe bei Angela Merkel nie ganz verstanden, was sie wirklich bewegt. Ich weiß nicht, ob sie mit Europa wirklich was anfangen konnte. Und ich meine, jetzt in jüngster Zeit, man muss dem Macron nicht Beifall klatschen. Aber wir haben ein Interesse daran, dass der Mann in Frankreich nicht scheitert. Die Alternative ist Le Pen. Und dann ist es um das Europa relativ schnell bestellt, wenn die ans Ruder käme. Macron ist einer, der mit Europa die Wahl gewonnen hat in Frankreich. Dass man auf den so überhaupt nicht eingeht. Man muss ihm nicht einfach folgen. Man kann deutsche Vorstellungen dagegen setzen. Aber wenn ich Leute frage, sag mal, was haben eigentlich wir Deutschen mit Europa vor? Was ist das? Dann gucke ich in lauter fragende Augen. Kein Mensch kann mir das sagen in Berlin.
Vor kurzem wurde ja sogar überlegt, ob Angela Merkel nicht eine gute Ratspräsidentin, EU-Ratspräsidentin wäre.
Natürlich kann sie Kompromisse herbeiführen und vermitteln. Da hat sie auch ihre Stärken. Aber eine europäische Orientierung, nee, die hat sie nicht. Und ich kann Ihnen sagen, unter Merkel ist eins eingerissen, was die deutsche Politik früher nie gemacht hat. Nämlich sowohl Kohl wie Schröder haben auch die kleineren Länder regelmäßig besucht, sehr stark in ihre Überlegungen einbezogen. Und wenn Sie heute in den kleineren Ländern der EU mal fragen, ob man sich da von Deutschland noch gesehen fühlt, geschweige denn gewürdigt, kriegen Sie sehr zurückhaltende Antworten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal kurz über die Themen sprechen, die den Deutschen in Bezug auf die EU-Wahl wichtig sind. Gefragt nach der größten Herausforderung für die Zukunft, der sich die EU politisch widmen muss, landete Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland auf Platz 1, das über Jahre wichtigste Thema Migration nur noch auf Platz 2. Halten Sie das für eine realistische Prioritätensetzung?
Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige, aber sie zeigt auch, dass etwas, was uns sonst viel mehr bewegen würde, eigentlich geregelt ist, nämlich die wirtschaftliche Situation. Das fluppt halt bei uns noch jedenfalls ziemlich gut. Und damit haben wir Zeit und Energie für anderes. Aber in der Tat, was den Klimawandel angeht, haben wir nicht mehr viel Zeit.
Und wir können es halt nicht als einzelne Nation regeln.
Nein, das kann übrigens auch Europa nicht alleine. Und wir wissen alle, dass die Amerikaner unter Trump sich davon verabschiedet haben. Selbst die Chinesen haben eingesehen, dass eine Menge da passieren muss. Bin nicht der Experte dafür, aber wir sehen doch an ganz verschiedenen Stellen, dass da eine Menge Dinge nicht mehr in Ordnung sind, dass wir haben zu wenig Insekten, die Natur droht bei uns aus dem Leim zu geraten und deswegen müssen wir was tun, um den CO2-Ausstoß, das ist ja eines der schädlichen Klimagase, deutlich zu beschränken. Bin allerdings der Meinung, dass wir da manchmal dabei ziemlich dumm vorgehen. Ja, ich meine, wenn Sie die Dieselpolitik nehmen, ich meine, Sie können inzwischen, da ist ja auch unsere Gesellschaft so, dass wir andauernd eine andere Sau durchs Dorf jagen. Also die Stickoxide können Sie heute relativ leicht in den Griff kriegen. Und abgesehen davon sind die Grenzwerte äußerst fragwürdig. Warum darf man am Arbeitsplatz 21 Mal so viel Stickoxid in der Luft haben wie auf der Straße? Das begreift kein Mensch. Aber das kann man nachlesen auf den Webseiten des Umweltbundesamtes. Das ist so. Und die Elektromobilität, ob sie wirklich das CO2-Problem vermindert, dahinter sind ein paar Fragezeichen. Ich meine, wir werden Übergangszeiten brauchen und so weiter. Das ist schon klar. Also mein Auto ist das umweltfreundlichste überhaupt. Da steht nämlich die meiste Zeit still. Und ich fahre U-Bahn oder Bus. In Berlin geht das auch super gut. Aber ab und zu brauche ich mal das Auto und dann verbraucht dieser alle Diesel wirklich so wenig Treibstoff, dass ich da nicht mal ein schlechtes Gewissen habe. Ich stoße sehr wenig CO2 aus. Da stellen wir es noch ein bisschen dumm an, finde ich. Aber wir müssen daran was tun. Und da ist dann wieder ein Vorteil der europäischen Politik übrigens, dass sie meistens sehr viel rationaler ist als die nationale Politik. Zu Hause spielen Emotionen und eben, dies haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, eine große Rolle. In Europa ist oft die Vernunft der einzige gemeinsame Nenner. Weil wir kommen alle aus verschiedenen Ecken und wir müssen uns auf irgendetwas einigen. Und nur das, was logisch, rational mit der Vernunft nachvollziehbar ist, ist dann am Ende Gegenstand einer Einigung. Klappt nicht immer, aber es klappt deutlich öfter als in der nationalen Politik.
Wenn Sie jetzt die Chance hätten, dass ein Thema, das Ihnen persönlich wichtig ist, in der nächsten Legislaturperiode von der EU verabschiedet wird. Welches Thema wäre das?
Mir geht es um die europäische Souveränität. Gucken Sie mal, in Duisburg ein bisschen rheinabwärts kommen jetzt schon jede Woche 30 Züge aus China an. Das werden demnächst 50 Züge in der Woche sein. Wir haben mit einem Amerika zu tun, das nicht mehr so verlässlich ist als Partner, wie wir das gewohnt waren und wie wir das auch gerne hatten. Wir haben mit einem Russland zu tun, das sich nicht wie ein freundlicher Partner verhält. So, mir geht es darum, Europa zu stärken. Wir wollen niemand anders Böses, aber wir dürfen auch nichts zulassen und wollen, dass uns jemand Böses tut. Und dazu gehört sehr viel mehr. Dazu gehört, dass wir uns in der Sicherheitspolitik uns stärken. Ich glaube, dass wir auch in der Außenpolitik zu Wegen finden müssen, dass nicht mehr ein einziges Land, und sei es noch so zwergenhaft, europäische Entscheidungen verhindern kann. Denn das führt übrigens auch zu einer Europamüdigkeit, nicht? Wenn man dann sagt, die in Brüssel können sich eh nicht einigen, dann kreiert das ja geradezu die Frustration über Europa. Ich möchte gerne ein handlungsfähiges und ein wehrhaftes Europa.
Das heißt im Zweifel auch eine europäische Armee.
Das heißt auch eine europäische Armee mit all den Schwierigkeiten, die das bedeutet. Wenn wir eine europäische Armee haben, dann werden wir nicht dabei bleiben können, dass für jeden Bundeswehreinsatz der Bundestag erst Ja sagt oder Nein. Wir müssen als Bündnispartner auch verlässlich sein.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Krause, wenn Sie gefragt werden, was Sie von ganzem Herzen sind, Deutscher oder Europäer, was würden Sie antworten?
Ich bin durch und durch Deutscher. Und auch gerne. Ich finde, wir haben ein wunderbares Land, wir leben gut bei uns. Ich finde, wir haben jetzt ja gerade den Jahrestag des Grundgesetzes gefeiert. Ich finde, dieses Grundgesetz ist eine so tolle Verfassung. Als junger Kerl habe ich den Kriegsdienst verweigert. Das war ohne irgendeine negative Folge in unserem Land möglich. Nirgendwo sonst. Ich weiß schon, dass man wehrhaft sein muss, aber ich konnte mir nicht vorstellen, auf Menschen zu schießen. Und das ging, ich habe nie einen beruflichen Nachteil deswegen gehabt. Ich habe nicht mal schräge Anreden gehabt. Das ging damals, als ich das machte, in nur ganz wenigen Ländern. Und in vielen wurde man ins Gefängnis gesteckt, wenn man nicht zur Armee gehen wollte. So, wir haben Freiheit. Ich kann es nicht hören, wenn Menschen bei uns sagen, das darf man nicht sagen. Man darf in unserem Land alles sagen, aber die anderen auch. Und das Schlimmste, was einem widerfahren kann, ist, dass man Widerspruch kriegt. Oder dass ein anderer sagt, ja, ich habe aber die Freiheit, es mir nicht anhören zu wollen. Das stimmt auch. Aber also ich bin durch und durch Deutscher. Aber natürlich bin ich auch Europäer. Das ist unser Kontinent, auf dem wir leben. Und dem will ich wohl. Ich will auch meinem Land wohl. Heißt das, dass ich deswegen immer einverstanden bin mit dem, was in Berlin passiert? Nö. Heißt das, dass ich immer einverstanden bin mit dem, was in Brüssel passiert? Natürlich nicht. Klar doch. Ich habe doch nicht das Denken eingestellt, weil ich gerne Deutscher oder Europäer bin. Und außerdem sehe ich manche Sachen einfach anders als andere. Und die machen das mit demselben Recht. Nein, also ich habe das beides tief in mir. Und übrigens, wenn Sie mal auf Europa mit den Augen eines Asiaten oder eines Amerikaners schauen, dann sehen Sie plötzlich sehr deutlich, was wir in Europa alles gemeinsam haben. Ich meine, denken Sie mal daran, wie schwer es Obama hatte, eine Krankenversicherung für alle einzuführen. In Europa gibt es die überall unterschiedlich gut, aber wir haben das. Wenn Sie in Asien sind, da gibt es viele Länder, da gibt es die einzige Altersversorgung sind die eigenen Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben oder die aus irgendeinem Grund umgekommen sind, dann maloren sie bis zum Umfallen. So, wir haben überall in Europa Rentensysteme, unterschiedlich gut, aber wir haben sie. Und das macht uns in Europa auch aus, dass wir kollektive Systeme der sozialen Sicherheit haben. Und ich finde das auch gut so, dass wir uns da nicht existenzielle Sorgen machen müssen, die woanders die Normalität sind. Und ja, und trotzdem ist unser Kontinent nicht perfekt und die Politik schon gar nicht. Und das macht aber nichts. Wir haben die Chance zu wählen und wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit, das alle zu tun.
Kann ja nicht perfekt sein, weil es die Menschen einfach nicht sind. Ne? Herr Krause, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie. Ich greife hier mal in diese Tasche. Das sind zwei Bücher zu Europa und Deutschland, die Sie hoffentlich noch nicht haben. Das eine können Sie gar nicht haben, weil es erst noch auf den Buchmarkt kommt. Ich habe es durch Beziehungen zu unserem Leute-Gast der letzten Woche, Sebastian Schneu, für Sie schon mal exklusiv ergattern können, weil ich dachte, so ein bisschen Lachen über Europa tut in diesen Zeiten
auch absolut. Das können Sie andauern.
Gut, deshalb hier eine heitere Geschichte Europas in drei Revolutionen in einem Geistesblitz mit dem schönen Titel Das bisschen Frieden.
Dankeschön.
Ich gebe die Ihnen mal rüber. Und da Sie schon in Mainz sind, kriegen Sie außerdem noch das neue Buch und sehr spannende Buch des Mainzer Historikers und Bestseller-Autors Andreas Röder. Wer hat Angst vor Deutschland, heißt es, Geschichte eines europäischen Problems. Und der Autor hat es handsigniert für Sie.
Oh, das ist aber lieb. Dankeschön.
Viel Spaß damit und alles Gute.
Danke, es war mir ein Vergnügen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.